Muchel, warst du am Sonntag beim Fanmarsch dabei?
Beim Fanmarsch? Du meinst zum HSV Futsal?
Richtig.
Ja. Also ich, nee, den Fanmarsch habe ich nicht mitgemacht. Ich habe sogar noch viel lustiger. Ich bin zum Futsal gefahren mit meinem Sohnemann. Das ist ja jetzt immer ein ganz ganz guter Grund zu sagen, ey, komm, ich nehme den Kleinen mit und wir fahren zum Fußball. Und stand vor der Alsterdorfer Sporthalle und war etwas verwundert, dass da überhaupt nichts los war, dass keine HSV-Fans da waren und dann habe ich gemerkt, dass das in der Alsterdorfer Sporthalle gar nicht war, sondern in der Wandsberger Sporthalle. Und bin dann noch ein paar Meter weitergefahren und war dann beim Futsal. Also für mich war auch das spielfreie Wochenende jetzt, Winterpause, komplett im Zeichen der Raute.
Aber Futsal ist quasi, nochmal zur Einordnung, Fußball in der Halle mit einem kleinen Ball, ne? Kleiner Rinnenball.
Kleiner Rinnenball und der springt nicht so. Also der Ball springt nicht ganz so doll auf. Und
Und da gibt es eine HSV-Mannschaft, HSV Panthers.
HSV Panthers oder Panthers, ja. Genau, die spielen mit der Raute auf der Brust und spielen in der ersten Bundesliga. Und es war Stadtderby gegen St. Pauli. Oh. Und mit 1300 Leuten wurde der Zuschauerrekord in der Futsal-Bundesliga geknackt. Alter. Und richtig geile Stimmung. Die aktive Szene war da und hat wirklich alles gegeben. Klingt natürlich in der Halle immer gleich viel, viel geiler als irgendwo draußen im Stadion, wo sich das ein bisschen verläuft und der Sound schön komprimiert ist. Also ich glaube, die Spieler waren auch richtig angefixt, man hat sie ihnen angesehen, es war ordentlich Dampf im Spiel und der HSV hat 3-1 gewonnen, also Derbysieger.
Unglaublich. Was kostet eigentlich so ein Eintritt da?
Das hat jetzt 4 € für Mitglieder gekostet, also wirklich erschwinglich, Kinder waren frei, also für 4 € erste Bundesliga Futsal zu schauen, kann man mal machen.
Und dann auch wie in den 90ern eine kleine Bockwurst mit Senf und Ketchup oder gab es da so einen Stand
nicht? Capri-Sonne für den Kleinen und ein Bierchen für den Großen.
Waren auch St. Pauli-Fans da?
Es waren tatsächlich auch St. Pauli-Fans da. Ich würde mal sagen, so um die 50 bis 70. Hatten auch eine Trommel mit dabei. Es wurde sich so ein bisschen angetrommelt und wurden ein paar Sprüche hin und her geworfen, aber insgesamt alles sehr ruhig. Also die Polizei war schon mit einer ähnlichen Anzahl von Zuschauern auch vor Ort und hatte, glaube ich, Schlimmeres befürchtet, was völlig sinnfrei war.
Das klingt gut, Also das Rauten-Alternativprogramm steht auf jeden Fall. Ich glaube,
es gab WM-Alternativ-Fahrplan vom SC und der Nordtribüne. Ich war am Freitag tatsächlich auch noch beim Eishockey, was jetzt noch nicht zu diesem Programm dazugehörte, aber ich habe dort den Streuseltee mit rum ausprobiert, von dem wir ja schon vor ein paar Folgen irgendwie berichtet haben.
Da musst du mal auflösen, was ist Streuseltee mit rum?
Streuseltee mit rum, ja, es klingt jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, kennt ihr alle diesen Eistee, der so krümelig ist, den man, weiß ich nicht.
Ja, aus der Dose.
Aus der Dose, genau, den du irgendwie ins Glas füllst und dann ganz lange umrührst, bis er sich aufgelöst hat.
Das ist immer bei Aldi.
Bei Aldi und viel Zucker drin. Ja. Und der wird dann gestreckt mit dem allerfeinsten Billigrum beim Eishockey. Also schmeckte so ein bisschen zwischen Spülmittel und, also ich kann es wirklich keinem empfehlen.
Es war Streuseltee mit rum.
Es war Streuseltee mit rum, ja.
Aber so. Hätten wir es auch gleich. Ja gut, das ist ja ein exzellentes Alternativprogramm. Also wir geben hinten raus vielleicht auch nochmal ein paar Tipps, was denn die nächste Woche so ansteht. Ja.
Warte mal, es stand doch noch was an. War nicht sogar noch ein Laternenlauf oder so?
Boah, ja, Samstag war auch tatsächlich noch Laterne, Umzug beim HSV vom Kids Club. Und wir haben mit Abschlag im Stadion gespielt, zu dritt nur unplugged, Gitarre dabei, Michi und ich mit dem Gesang. Und da waren 1500 Kinder, die mit selbstgebastelten Laternen einmal ums Volksparkstadion rumgelaufen sind. Und dann, als sie wieder zurückgekommen sind, vorne auf dem Parkplatz Weiß, sind sie dann einmal ins Stadion rein und sind einmal noch um den Platz gelaufen, vorweg irgendwie ein Spielmannszug. Und als sie dann auf der Hälfte des Platzes waren, haben wir dann auf der Nordtribüne gestanden und 4 Lieder gespielt. Und das war schon echt ganz, ganz schön.
Cool, da war der Kleine auch, mein Nachbar, war irgendwie auch da. Und der hat Unterschriften gesammelt von den Frauen.
Von den HSV-Frauen, genau. HSV,
der war ganz stolz, als er wieder kam.
Meine beiden auch, die standen auch und haben ihre Laternen unterschreiben lassen von der HSV-Frauenmannschaft und finde ich ganz toll. Also es war wiederum ein schönes Programm und so kann es gerne weitergehen. So kann man die Winterpause wirklich gut überbrücken.
Herrlich.
Wahnsinn,
wir sind was alles gespannt los ist. Und haben noch richtig viel vor heute. Jetzt erstmal das Intro.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Ihr habt sicherlich bemerkt, dass eine Stimme hier noch nicht ganz so hinpasst. Und zwar, das ist die Stimme von Michi Maske. Herzlich willkommen.
Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein, endlich mal.
Absolut, endlich mal. Das ist richtige Stichwort. Du darfst dich natürlich gleich selber vorstellen. Vorher will ich noch einmal kurz sagen, dass wir in Bestbesetzung sind. Bones habt ihr eben auch nicht gehört.
Ciao, ciao. Ja, in Italien sagt man Ciao für Hallo.
Ciao, weil Italien
ist... International Bones.
International Bones.
So, ja. Jeder ist jetzt dreckig, ne?
Ganzen Tag gewartet.
Dann mache ich mal weiter. Buenos dias.
Kai ist auch da.
Servus.
Ja, servus. Moin, ich, Gato, ich bin auch da.
Weltmeisterlich hier alles.
Wir sprechen heute vor allen Dingen über die WM. Nicht erschrecken, nicht sofort abschalten, sondern wir werden die beleuchten. Michi Maske ist absoluter Profi, hat schon einige Dokumentationen gedreht, war vor Ort sogar auch und wird uns berichten. Und wir diskutieren das ja auch kontrovers, ist das absolute Thema der Stunde. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal zwei HSV-Updates nochmal. Wir waren jetzt schon mal gerade drin, habe ich abgedatet. Das eine ist, der Vertrag von Jonas Bolt soll wahrscheinlich bald verlängert werden, damit ihr auch immer up-to-date seid, was so passiert.
Und in dem Zuge dann natürlich auch hoffentlich der Vertrag von Tim Walter.
Richtig. Also da, es gab ja schon Gerüchte, dass er das erste Angebot, was ihm gemacht worden ist, abgelehnt hat. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich denke mal, wenn das mit Walter fix ist, dann wird der sich als erste Amtshandlung wahrscheinlich dann, mit Bolt fix ist, wird er sich dann wahrscheinlich um Walter kümmern als erste Amtshandlung, dass der dann auch verlängert. Das, ja, Kai?
Genau, also zwei Punkte dazu noch ergänzend. Ich glaube, dass Jonas Bolt ein Konzept vorgelegt hat, was der Aufsichtsrat bisher ganz gut angenommen hat, was sie überzeugt, was sie dann zu der Entscheidung führt, dass sie sich eine Vertragsverlängerung sehr gut vorstellen können. Allerdings wissen wir ja alle, ist Jonas Bolt mit Team und Coach sozusagen in den USA und ich glaube, der Großteil vom Aufsichtsrat ist eben in Hamburg. Und das wird sich sicherlich in der nächsten Woche auch nicht ändern. Insofern kann da frühestens, schätze ich mal, wenn alle wieder in Hamburg sind, Vollzug gemeldet werden.
Was sagt ihr zu den USA, zu der USA-Reise vom HSV? Würdet ihr sagen, Erfolg, kein Erfolg? Wie habt ihr das hier wahrgenommen in den Medien, auf Instagram? Sagt ihr, es war lächerlich oder es war derbe cool? Wie ist eure Meinung dazu?
Ich glaube, es ist eine richtig gute Teambuilding-Maßnahme und Reise. Und ich glaube, dass das dieses Jahr wirklich so dieses Quäntchen ist, was uns die letzten Jahre gefehlt hat, um aufzusteigen, dass wir eh schon eine super funktionierende Mannschaft haben und jetzt einfach auch noch eine Mannschaft, die mit so einer Reise nochmal mehr zusammengeschweißt ist. Und ich glaube, dass das ist dieses Jahr das fehlende Puzzleteil, was wir die letzten Jahre einfach nicht hatten. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Irgendwie Bustouren zurück von Auswärtsfahrten, warum man dann mit dem Flieger fliegt und nicht irgendwie eine coole Busfahrt nach einem Sieg irgendwie zurückmacht, wo eine Kiste Bier im Gang steht. Und ich glaube, da holen sie jetzt gerade einiges nach und genießen die Zeit in den Staaten.
Das glaube ich auch. Ich glaube einfach für sportbegeisterte Leute, und das sind ja die Fußballer zweifelsohne, ist das einfach nochmal Next Level. Ich glaube, dass sich sowieso unabhängig von der Amerikareise schon viele für den amerikanischen Sport, Football, Baseball, Basketball interessieren. Sowohl klamottentechnisch, wie man oft sieht, als auch rein sportlich. Und ich glaube, das ist einfach eine geile Reise für die Jungs, wo sie auf dem Platz, aber auch neben dem Platz Spaß haben. Und wo lernt man sich besser kennen als bei gemeinsamen Hobbys? Und ich glaube auch, klar wird er auch hart trainiert und sollen die Testspiele auch einen Sinn haben. Übrigens, Spinning. Der HSV hat sich da auch, oder das Management vom HSV musste sich da echt strecken. Das war eine harte Arbeit, das überhaupt durchzusetzen, weil das eben lange von den Kosten nicht abgesegnet wurde, weil so eine Reise natürlich eigentlich das Budget sprengt. Und dann hat man die DFL damit reingenommen, die da auch einen erheblichen Teil jetzt zahlt, weil der HSV eben den Fußball in Deutschland dort repräsentiert. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, glaube ich, dass du dort auf dem Platz im Trainingslager eigentlich nie richtig simulieren kannst, was dich in der zweiten Bundesliga erwartet. Du kannst ja gut trainieren, du kannst ja gute Ergebnisse erzielen, aber so eine richtige Aussagekraft hat das nie. Aber was du mit so einer Reise bewirken kannst, glaube ich, ist so ein Spirit zu schaffen und dass die Leute sich anfreunden, dass sie Vertrauen ineinander bekommen, dass sie sich auch mal über Sachen austauschen, die immer zu kurz kommen, wenn man immer nur sich beim Training sieht. Oder man denkt ja immer so, der Fußballer steht im Scheinwerferlicht, aber eigentlich ist es immer eine ganz schön vereinsamende Geschichte, weil du kommst da an, bist eigentlich völlig abgeschottet, sowohl in den Hotels, Besprechungen und auch im Stadion, Innenraum. Dann kommst du einmal ins Spotlight, 90 Minuten, und dann gehst du wieder rein. Und dann bist du eigentlich schon wieder komplett abgeschottet. Und ich glaube nicht, dass da oft Zeit ist. Und dann bist du zum Teil, gehst du im Bus direkt und fährst dann wieder 7 Stunden nach Hause, ne?
Ja, aber das ist eine wilde These, weil die sind ja immer zusammen, ne? Also ich meine, die essen ja zusammen, trainieren zusammen, dass da schon ein Team ist. Ja nicht, dass die, also du meinst, dass das Team abgeschottet ist oder der einzelne Spieler?
Ich glaube, dass das Team abgeschottet ist und die einfach nicht gemeinsam Aktivitäten nachkommen können, weil ich glaube, im Bus, klar, da kannst du Karten spielen, da kannst du,
vorm
Spiel hat jeder so seine Abläufe, konzentriert sich nur aufs Spiel.
Keine Freizeitaktivitäten, so wie jetzt, ne?
Genau.
Das ist auf jeden Fall förderlich.
Genau.
Ich glaube, das ist ja, ich sag mal, wenn ich das mit der Arbeit vergleiche, ja, ich habe meine Kollegen auch irgendwie in der Redaktion, die ich irgendwie jeden Tag sehe und mit denen ich irgendwas zu tun habe. Aber es ist halt doch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier irgendwo machst, wo du eine Nacht übernachtest.
absolut.
Irgendwie, wie du sagst, keiner, irgendwas zusammen machst, irgendwie Sport zusammen machst oder so. Und insofern glaube ich, ist eine coole Sache, ja,
für die Jungs. Definitiv. Und der heimliche Star für mich ist Hermann gewesen. Habt ihr die Videos gesehen, die Vlogs? Die gibt's auf YouTube, also nur eine Empfehlung von mir. Man kann auf Instagram die Highlights sich nochmal anschauen, aber da wird auch häufig verlinkt auf die Vlogs von Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und Hermann, also der Dino Hermann, das Maskottchen von uns, wurde extra mitgenommen. Und was der abgezogen hat, schaut's euch an, ist unfassbar. Also der ist da in Schulen und entertaint da die Schüler, die können da so gebrochenes Deutsch und macht da High Five und macht da ein Dance Battle gegen irgendwelche Schüler und spielt Fußball. Also das ist wirklich 1+, was er da abzieht.
Also ich glaube, der HSV repräsentiert uns da ganz gut. Aber über eine Sache müssen wir noch sprechen. Gar nicht über das Testspiel, weil du es mir gerade gezeigt hast. Ich glaube, die Testspielgegner, klar, der HSV hat jetzt irgendwie in der zweiten Halbzeit, hat irgendwie Tim Walter noch gesagt, wenn ihr irgendwie jetzt noch 5 Tore schießt, dann gebe ich euch morgen frei. So,
das haben sie 5 Tore geschossen.
Zufällig haben sie 5 Tore geschossen. Auf einmal geht's dann doch. Das letzte Tor hat irgendwie Dompe gemacht und hat dann auf dem Boden gesessen und einen Radfahrer nachgemacht, weil kein Spinning angesetzt wurde am nächsten Tag. Aber wir müssen einmal über das Outfit von Mikkel Bronsis sprechen.
Ihr müsst auch übrigens unglaublich per Instagram alles verfolgen, unbedingt, weil er rasiert wirklich, würde die Jugend sagen. Er hat immer diese Markenklamotten an, ne? Ich glaube irgendwie so
Gucci Trainingsanzug, Gucci Mütze, ja, also
wie man sich einen jungen Fußballer vorstellt, der gerade in Kohletopf gefallen ist, der gerade Geld bekommen
hat. Der letzte, den ich hier beim HSV in so einen Outfits gesehen habe, das war El Giro Elia. Und der Junge hatte wenig Hirninhalt, aber eine Menge Talent. Und das hat nicht ganz gut gematcht. Also ich glaube, ich hoffe, dass das bei Mikkel Bronsis ein bisschen anders ist.
Wow, ja, so viel zu der USA. Dann würde ich sagen, haben wir die ganzen HSV-relevanten Themen erstmal so weit abgehakt. Wir bleiben für euch natürlich am Ball. Nächste Woche schauen wir, was wir da Neues berichten können. Kommen wir jetzt erstmal zur WM und zu Michi Maske.
Ein wirklich spannendes Thema. Also ich bin wirklich froh, dass du heute hier bist. Weil
ja, cool. Ich bin auch gespannt, was ihr darüber denkt. So.
Ja, total. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben da noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ne?
Nur ein bisschen du mit Boykott, ich mit so, naja, ich guck's trotzdem. Mir zumindest die Spiele an und hat mir aber noch keine Gedanken gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wo die Reise jetzt hier in den nächsten, whatever, 30 Minuten hingeht. Aber ich bin sehr gespannt drauf und du kannst dich ja vielleicht erstmal einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was du mit der WM zu tun hast oder vielleicht was du mit dem HSV zu tun hast, damit die ganzen Hörer dann jetzt auch nach knapp 14 Minuten nochmal einen Eindruck haben, wer du dann wirklich bist.
Nicht nur gesehen, ne? Sondern auch gehört einmal. Ich arbeite hauptsächlich für den NDR und für die ARD, bin HSV-Reporter für die ARD auch und bin eigentlich Filmemacher, Autor, freier Autor, also arbeite nicht nur für den NDR, deswegen kam auch diese Doku zustande, die ich ja für Magenta TV gemacht habe, 60 Minuten über Katar und das war echt so eigentlich dieses Jahr mein größtes Projekt. Es war echt auch eine große Herausforderung, also was so die ganze Planung anging. Ja, wir haben das letztes Jahr eigentlich verabschiedet im Dezember und haben bis zur Reise nach Katar, das war dann zur Auslosung, Ende März, April war ich 2,5 Wochen da, allein schon was diese Reise an Organisation, an Zeit gekostet hat, war unglaublich, mit Genehmigungen und allen Pipapo. Also es war echt spannend.
Und ist das eine Sache, die du vorfinanzierst als Filmemacher? Oder gibt es da jemand, der da irgendwie im Hintergrund steht, jetzt der NDR zum Beispiel? Oder?
In dem Fall war es tatsächlich eine Produktionsfirma, die Magenta ein Angebot gemacht haben, der Telekom, und diese Doku vorgeschlagen haben. Ich habe dann das Konzept geschrieben und habe dann die Umsetzung quasi, aber mit einem tollen Team im Hintergrund dann umgesetzt.
Finde ich ja erstmal schon mal positiv, Magenta anzurechnen, dass sie sich so ein Thema auch annehmen. Und weil das ist ja jetzt, also wir werden ja gleich noch drüber sprechen, das ist ja jetzt ein Thema, was ja auch relativ kritisch ist und wo man jetzt in Themen reingeht, wo man ja
die nicht nur sportlich,
sind, ne? Sondern auch sehr politisch veranlagt sind. Und das zu einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ganz kurz für alle, die das noch nicht gesehen haben, die Doku heißt Kein Regenbogen in der Wüste, gibt es bei Magenta TV oder für diejenigen, die nicht bei Magenta sind, auch bei YouTube.
Okay. Genau.
Kein Regenbogen in der Wüste. Sehr gute Doku.
Klar. Also das ist ja auch ein spannendes Thema. Fernsehen ist ja auch immer die Frage gewesen, Mensch, warum zeigt ihr das überhaupt? Und klar kann man dann auch immer sagen, ist das ein Feigenblatt vielleicht für so einen Sender, dass sie sagen, ja, wir haben aber auch eine kritische Doku dazu gemacht. Da kann jeder denken, was er will. Also die waren total offen und das muss ich auch sagen, wir haben keinen gehabt, der da inhaltlich in irgendeiner Form reingeredet hat. Also es waren wirklich, wir haben da total freie Hand gehabt, auch in der Abnahme. Wir haben die wirklich so gestaltet, wie wir das haben wollen. Und die hatte natürlich sportlich, muss man ja sagen, ging es da natürlich relativ wenig. Ne? Unser Hauptthema war halt die Rechte von Schwulen und Lesben und der queeren Szene da vor Ort.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange wart ihr da vor Ort?
2,5 Wochen.
2,5 Wochen. Und seid ihr da mit offenen Armen empfangen worden oder war das schon so, wo du dachtest, okay, eigentlich will man uns hier schnell wieder wegkommen?
Ich hätte noch eine Frage vor. Wenn man da so ein Visum beantragt, muss man da schon eine Begründung einreichen, warum man in dieses Land will, aus welchen Gründen, und da schon leicht vorgreifen, wir wollen eine Reportage über das und das machen?
Ja klar, das musstest du alles von vornherein angeben. Du musst ja auch die ganzen Sachen, die wir einführen, Kameras und so, das gibt es dann so Canets und so, das musst du alles ganz genau angeben, was du da mit reinnimmst. Und
gab es da schon eine Einschränkung, wo das Thema denn vielleicht fiel? Wir wollen über LGBTQ, Homosexuelle und Frauenrechte dort eine Reportage machen?
Also das haben wir nicht genau angegeben, was wir da genau machen wollten. Soweit mussten wir dann am Ende nicht gehen. Okay, ja. Ich sag mal, wir hatten auch den kleinen Vorteil, dass die Auslosung dann da stattgefunden hat in der Zeit. Deswegen haben wir uns den Zeitraum auch ausgesucht und dann haben wir eine offizielle FIFA-Akkreditierung auch bekommen. Ja. Und die hat dann so ein bisschen einiges einfacher gemacht.
Würdet ihr jetzt wieder eine bekommen?
Das ist eine gute Frage. Mein Kollege, den kennt ihr ja auch ganz gut, Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt.
Der ist gerade da.
Der ist gerade da und mit dem, der hat ja auch, wir haben zusammen recherchiert, auch für die Doku. Und der hat jetzt den Antrag gestellt, ja, für seine Akkreditierung vor Ort. Und die ist tatsächlich, ich glaube, er sagte mir, 2 oder 3 Mal abgelehnt worden.
Ah, okay.
Also, und bei den Kollegen ist sie sofort durchgegangen, bei ihm dann am Ende auch. Aber ich könnte mir vorstellen, mal so einen kleinen Schuss vom Bug, so nach dem Motto, wir wissen, was du tust, sei vorsichtig. Mhm. So, also das ist klar, auch wenn du da vor Ort bist. Du hast, glaube ich, gesagt, seid ihr mit offenen Armen empfangen worden. Ja, sind wir, weil die natürlich genau wussten in dem Moment, wer wir waren, als wir da ankamen. Das hatten die natürlich genau auf dem Zettel und man hat schon das Gefühl, irgendwie mit der App, du musstest so eine App auch immer auf dem Handy haben, dass du irgendwie Big Brother is watching you, ne? Mhm.
Was App, also die tracken, wo du bist und was
ja,
du machst.
Ja, das war eine Corona-App, so unter dem Deckmantel, würde ich mal sagen. Ja. Aber mit der Anweisung auf jeden Fall anlassen und Handy nicht ausmachen und Handy immer mitnehmen und so. Und das haben wir natürlich manchmal dann ab und an, haben wir das Handy dann
vergessen.
Auch mal zu Hause vergessen.
Ja, klar. Und was waren jetzt so im Nachhinein so deine Schlüsselmomente oder deine Learning sozusagen daraus oder ein Fazit, sagst du jetzt so, geht gar nicht, was da passiert, oder irgendwie ist dann vielleicht doch auf einem okayen Weg sozusagen, oder?
Also wir sind ja bewusst auch so rangegangen an die ganze Geschichte, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht gleich komplett negativ da reingehen und wirklich alle Vorteile rausholen, die bisher irgendwie da waren, Winter-WM und keine Ahnung und Arbeiter und, sondern das kommt hoffentlich in der Doku auch rüber. Wir haben da eben mit vielen Leuten vor Ort auch gesprochen, mit einer Journalistin, mit einer Nationalspielerin, die eben auch so ihre, so von ihrem Standpunkt, ihre Sicht eben erzählt haben. Das fand ich auch total interessant.
Ganz kurz da mal eingehakt. War das eine der besten Spielerinnen von denen?
Du hast es gesehen, ne?
Ja. Also, ich war mir nicht ganz sicher, ob die gerade eingekauft wurde zwei Tage vor und irgendwie antrainiert wurde.
Also angeblich, die hat in Amerika auch studiert und hat da auch in der Uni gespielt und es soll so schon eine so im oberen Drittel. Ja. Also dann kann man sich ausmalen. Aber ganz ehrlich, wann haben die Frauen Fußball etabliert?
Kurz vor 2010 oder so, ne? Bevor irgendwie
nachweisen musst als Ausrichtungsland, dass du auch den Frauensport förderst und dann haben sie eine Frauenliga eingeführt.
Die danach irgendwie kaum noch in Erscheinung getreten ist.
Ja, also. Genau.
Ja, da war gestern irgendwie beim ZDF auch ein Bericht so genau darüber, so yo, wir waren irgendwie sehr happy, ein Jahr lief das mega und wir hatten überall Länderspiele und Freundschaftsspiele und danach hatten wir irgendwie jetzt gar kein Spiel mehr und wir wissen auch gar nicht warum und ist eigentlich ein bisschen schade, aber wir hören auch nichts mehr und können auch nichts mehr machen so und ja, also fallen gelassen.
Ja,
aber gut, also
es gab halt so viele Momente, sage ich mal. Also was ich sagen muss, was krass zu sehen war, einmal klar die Stadien, die sie dahin gebaut haben, 8 neue Stadien, natürlich gigantisch so.
Ja. Um das mal einzuordnen, ja. Katar ist ein Land mit 3 Millionen Einwohnern, glaube ich.
2,6.
Ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein.
Genau, ja. Und da sind acht neue Stadien gebaut worden, nur für diese WM. Also
Im Umkreis von 50 Kilometer, also wenn du gut bist, kannst du wirklich alle drei Spiele an einem Tag kannst du sehen.
Und das sind, glaube ich, so Sachen, die haben viele eigentlich gar nicht so vor Augen oder das bekommt man gar nicht so mit oder hat dafür gar kein Verständnis oder Verhältnis für, um das einfach mal so einzuordnen. Schleswig-Holstein.
Genau. Ja, und das ist krass eben, wenn du da vor Ort bist und das dann so nah siehst, ja, du siehst diese riesen Stadien, die, ich weiß nicht, auch ja Milliarden gekostet haben zusammen und die du wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, einem halben Tag irgendwie alle abfahren kannst und wenn man sich alleine das schon mal vorstellt, das finde ich einfach widersinnig. Also dann kann man vielleicht darüber nachdenken, im panarabischen Raum irgendwie eine WM zu machen, wo noch mehrere Länder beteiligt sind am Ende. Klar, dann ist da Saudi-Arabien, wird der Aufschrei wahrscheinlich sogar noch größer sein. Aber allein nur in diesem Land, das ist schon krass.
Deswegen fand ich auch diese generelle Kritik jetzt nicht immer angebracht, weil dieser arabische Raum umfasst ja 400 Millionen Einwohner. Also auch die haben ja ein Recht, Sportevents austragen zu dürfen. Also man kann es ihnen ja nicht komplett verbieten, nur weil der Fußball da oder der Sport allgemein keine große Erfolgshistorie oder generell Historie hat. Also die Menschen haben ja auch Recht und Anrecht darauf, Sport.
Absolut. Und ich finde auch, das ist auch kein Argument am Ende. Ja, also ich finde auch dieses Winterargument, ja, das kann man natürlich immer ranführen. Ja, jetzt eine WM im Winter hier, Glühweinstand. Ich finde, also dann kannst du Weltmeisterschaften nicht in dem an der Südhalbkugel sozusagen stattfinden lassen. Also ich finde, das ist jetzt kein Ausschlussargument. Ja. Ich meine, klar, man kann auch darüber nachdenken, als sie sich beworben haben und die 2010 bekommen haben, das war unter den Voraussetzungen, dass sie im Sommer eine WM da abhalten. Das wurde ja, glaube ich, auch erst 3-4 Jahre später entschieden, dass es dann doch eher eine Winter-WM ist, weil die Temperaturen damit irgendwie 50 Grad im Sommer ein bisschen...
Aber Voraussetzungen und so, das sind ja Sachen, die ändern sich ziemlich schnell, was wir ja auch in den letzten Tagen irgendwie gemerkt haben. Da werden Sponsorenverträge einfach mal für nichtig erklärt und es ist schon Wahnsinn, oder? Also ich finde, wir springen da jetzt gerade ein bisschen, aber es ist gerade heute, weil wir eben auch schon kurz im Vorgespräch einmal drüber gesprochen haben, heute ganz aktuell, wir nehmen heute ja montags immer auf und das Thema heute mit der Binde One Love, die von den europäischen Nationen oder von einigen europäischen Nationen,
7 Nationen.
Genau, sich dafür ausgesprochen haben, mit dieser Binde aufzulaufen, wurde jetzt von der FIFA quasi einen Riegel vorgeschoben und ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben oder beziehungsweise rausgesucht. dass die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie die sportlichen, also dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne diese Binde auf dem Spielfeld tragen. Das ist ein Aussatz, der, also ein Satz, der heute gefallen ist. Und ich finde es einfach krass, was da für eine Machtdemonstration von der FIFA und was, wie da einfach mit so Sachen umgegangen wird. Und Anheuser-Busch, glaube ich, war das jetzt, der Biersponsor, der irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie erfahren hat, nö, ist doch nicht. Und
also es ist zumindest in den Stadien kein Alkoholbier, sondern nur in dieser Fanzone darfst du wohl nur und sonst dieses Alkoholfreie ausgeschenkt auf dieser Fanmeile.
Ja gut, also das sind ja verschiedene Themen. Ich würde sagen, zum Alkohol, wenn wir jetzt beim Thema Alkohol sind, so wenn das halt in dem Land, also zum Beispiel jetzt einfach grundsätzlich, ist das grundsätzlich da verboten oder sowas oder nicht so gern gesehen? Nee, oder
grundsätzlich ist es nicht verboten, öffentlich teilweise, genau. Es gibt halt so spezielle Hotels dann auch, wo du Alkohol trinken darfst. Ja.
Genau, aber dann würde ich sagen so, okay, nicht geil, vor allem wenn man es vorher anders sagt, so, aber das ist halt so ein bisschen landesspezifisch und wenn das halt öffentlich dann irgendwie nicht angesehen ist oder nur in ganz speziellen Restaurants, Hotels so, nicht cool, aber irgendwie, man muss sich dem Land ja auch anpassen und kann ja nicht einfach mit der Kommerzwalze irgendwie das überrollen. Anders finde ich natürlich, also das jetzt mit der One-Love-Geschichte, schwierig, ne? Ich meine, alle Verbände sind eingeknickt, weil sie Schiss vor gelben Karten plus eventuell sogar Punktabzug haben. Ist jetzt die Frage so, ne? Rein fußballerisch, wenn du jetzt Trainer bist oder Spieler, dann sagst du so, ey, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, ich will jetzt hier Fußball spielen und ich bin jetzt hier Trainer und es ist alle 4 Jahre eine WM und wir sind jetzt hier angetreten und haben so viel Tamtam gemacht, wir wollen das Ding jetzt halt holen, so, ne? Ist, finde ich, eine Meinung, die man vertreten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich super schwach, dass alle, also dass alle eingeknickt sind, ne? Alle 7.
Du kannst dich im Vorwege, kannst du nicht hinstellen und kannst für Menschenrechte dich einstellen, Human Rights, die auf T-Shirts schreiben und dann, wenn jetzt so eine Situation ist, einzuknicken. Jeder Spieler nimmt doch billigend in Kauf, irgendwie beim Torjubel sein Trikot auszuziehen, eine gelbe Karte zu bekommen, irgendwie für einen Schiedsrichter anzupöbeln, um irgendwas durchzusetzen, ein schweres Foul zu machen oder etc. Aber mal, um für Menschenrechte einzustehen und eine Binde zu tragen und dafür im Zweifel eine gelbe Karte zu bekommen, was irgendwie eine der Sanktionen sein könnte, finde ich schon schwach, wenn man da jetzt irgendwie einknickt und weiß ich nicht. Also
ja, ich finde es, also wir haben ja auch im Zuge der Doku natürlich auch mit dem DFB viel zu tun gehabt und wir haben, glaube ich, fast jeden Nationalspieler angefragt für ein Interview und haben mit einigen auch gute Gespräche gehabt, so im Hintergrund, aber keiner hat sich am Ende getraut, tatsächlich vor der Kamera auch irgendwas zu sagen. Und beim DFB muss man ja auch sagen, die haben sich ja komplett gedreht. Ja, also Bierhoff hat diese WM im Prinzip 8 Jahre verteidigt und jetzt wirklich erst, und das finde ich halt immer so schlimm irgendwie, ne, wenn sie nicht mehr anders können, dann haben sie sich quasi gedreht. Und was ich allerdings auch sagen muss, der Neuendorf, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, ich finde, der hat einen super Einstieg gehabt.
Der Neuendorf, wer ist das?
Der DFB-Präsident, der Neue. Der wirkt auch deutlich seriöser und objektiver als
genau. Also ich finde, der hat echt einen sehr, sehr guten Einstand gehabt und ich fand das jetzt auch super vor Ort, dass er ja gesagt hat, wir unterstützen die Wahl von Infantino nicht, dass er das öffentlich gesagt hat, das ist, da müssen wir nicht drüber reden, der wird wiedergewählt werden, weil es genug andere Verbände gibt, aber trotzdem, das ist ein Zeichen irgendwie, was auch der DFB dann setzt und deswegen bin ich total bei dir. 7 Nationen und nicht unerhebliche europäische Nationen haben sich dafür entschieden, das zu machen. Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt alles 3 Stunden, glaube ich, vor dem England-Spiel kam die FIFA mit dieser Aussage und dann einzuknicken. Ja, ich kann das auf der einen Seite so aus sportlicher Sicht natürlich auch irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite sage ich, was hätte denen wirklich, also jetzt hätten sie wirklich mal zeigen können, dass sie auch, wenn die FIFA mal mit ihren Muskeln dann eben spielt, dass sie da ein bisschen zumindest dagegen halten. Das finde ich halt schade.
Finde ich auch, weil in den letzten Jahren hat man mit die Mannschaft und so weiter wirklich versucht, der Nationalmannschaft auch so eine Identität mal wieder zu geben. Also so ein Charakter, der den Leuten ja auch gefehlt hat. Und die Nationalmannschaft stand ja schon länger in der Kritik, dass sie sich für bestimmte Rechte alibimäßig einsetzen. Und da hätte es ehrlich gesagt dem Image auch richtig gut getan, jetzt mal nach diesen letzten Jahren der Standlosigkeit mal irgendwie zu sagen, ey, jetzt machen wir es mal glaubwürdig. Jetzt zeigen wir mal allen, dass ihr dran glauben könnt, was wir sagen. Weil jetzt kannst du dir eigentlich abschminken in den nächsten Monaten, dich nochmal irgendwo zu positionieren. Und das hätte ich mir eigentlich auch aus eigener Sicht hätte ich mir das nicht nehmen lassen wollen.
Ich glaube sogar auch, gelbe Karte, ich meine, also unser Kapitän ist Manuel Neuer, ne? Wenn der jetzt mal gelb kriegt, so what? Punktabzug ist natürlich nochmal ein bisschen krasser, aber selbst wenn du irgendwie ein oder zwei Punkte abgezogen bekommst, wenn du als kleines, in Anführungsstrichen, dann doch großes gallisches Dorf wie Deutschland dann auch einmal so durchziehen würdest, ganz Deutschland, wo die 85 Millionen Menschen wären so stolz drauf und würden so hinter der Nationalmannschaft stehen und auf einmal wäre die WM wieder so im Fokus und es wäre wieder sowas Positives in der Bevölkerung und jetzt ist ja immer noch so WM und nee, ich guck nicht und bla 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 und da wären auf einmal so, ey, geiles Zeichen, wir sind stolz auf unsere Mannschaft und diese Begeisterung und dieser Rückhalt, ich glaube, die hätte die Mannschaft auch voll gespürt und auch ganz viele Medien hätten irgendwie applaudiert und ihr seid die Besten und bla 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 und das hätte wahrscheinlich nochmal extra Kräfte freigesetzt.
Genau, ich muss sagen, ich finde das krass, wenn ein Land alleine sich da jetzt da vorgestellt hätte, aber auf jeden Fall hätte ich jetzt verlangt, dass diese 7 Nationen untereinander dann auch mal ein bisschen telefonieren und kommunizieren und den 7 Nationen, den hätte man nun wirklich wenig anhaben können, weil das kann die FIFA dann auch nicht machen, irgendwelche 7 Nationen mit reinweisen gelben Karten oder Sanktionen irgendwie zu diskreditieren, weil dann drehen alle durch. Ja, und zusammen wäre man stärker, ja. So ja. Als jetzt alleine.
Was sagst du denn, Michi, jetzt zu den Leuten, die sagen so, nee, ich gucke auf jeden Fall Fußball, finde ich super cool. Du bist jetzt ja so tief im Thema drin, sagst du, also habt euch mal damit auseinandergesetzt, so eigentlich, wenn man das alles weiß, kann man das guten Gewissens gar nicht machen oder kannst du beide Seiten irgendwie ein bisschen verstehen, die sagen, ich boykottiere oder ich gucke mir alles an?
Ja, ich kann absolut beide Seiten verstehen und ich verurteile überhaupt keinen, der Fußball guckt. Ich gucke es mir auch an. Also klar, auch aus beruflichen Gründen natürlich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so rein sportlich bin ich jetzt nicht so enthusiastisch dabei, wie es vielleicht bei anderen WMs wäre so oder gewesen bin. Aber ich verurteile wirklich kein Beispiel, und da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Gestern der Nachbarssohn von uns, der war dann irgendwie mit seinen Kids irgendwo beim Fußballspielen verabredet, und da hat dann ein 5,5-Jähriger ein Messi-Trikot getragen, noch mit Barcelona und Qatar Airways, und dann kommt irgendein Vater auf den zu und sagt so, ey, sag mal, du musst dir mal überlegen, ob du dieses Messi-Trikot hier mit Qatar Airways im Moment trägst. Ja, weißt du, also solche Ausmaße nimmt das mittlerweile ein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich den Vater auch mal fragen, wo er vielleicht das letzte Jahr im Urlaub war, ob er irgendwie in Dubai mal ein paar Tage war oder keine Ahnung, wo er einen Urlaub gemacht hat. Weil da sind wir auch mal ganz schnell bei so einer Doppelmoral. Ne?
Voll. Ist auch immer so, und dann sind wir nicht besser als die anderen.
Ja.
So, das
ist auch eine gewisse Scheinheiligkeit, weil vor 4 Jahren war die WM in Russland eines der homophobensten Länder überhaupt weltweit, und da wurde halt nicht so ein journalistisches Brennglas raufgehalten, wie jetzt gerade bei Katar, oder der IOC vergibt eine Olympische Winterspiele an China, wo mit Kunstschnee und weggeholzten Wäldern hantiert wird, wo alle wissen, dass da, ich glaube, diese Menschengruppe hieß Uiguren, die da halt in diese Arbeitslager gekommen sind zur Umerziehung.
Uiguren.
Und wo unter einem Schirm des Sozialismus dort eine Diktatur ausgelebt wird, und da hinterfragt niemand etwas, wenn die einfach Regeln festsetzen, an die sich alle zu halten haben, alle Gäste zu halten haben, weil man sich einfach verbietet, dass dort ein Gast irgendwie in irgendeiner Form aufmuckt, weil man sofort ausgewiesen wird. So, und jetzt fühlt es sich so an, als wenn sich alle, die mal irgendwie die Moralkeule schwingen wollen, sich jetzt auf Katar stürzen, um da sich mal irgendwie ausleben zu müssen, was für ein besser Mensch man doch gegenüber diesen Leuten ist. Aber genau das wäre jetzt meine Frage, und deswegen bin ich froh, dass Michael heute da ist. Was genau ist passiert, dass sich diese öffentliche Wahrnehmung, was waren da die Mechanismen, oder warum ist es psychologisch jetzt so bei den Menschen angekommen? Warum ist alles so anders dieses Jahr und extremer in der Berichterstattung als jemals zuvor? Und da gab es ja schon oft diese Anlässe. Also es ist ja nicht so, dass das erste Mal so eine fragwürdige WM-Vergabe an ein Land ist. Was genau hat sich verändert?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dass sich sowieso in den letzten Jahren viel verändert hat, dass wir über ganz andere Sachen oder viel mehr diskutieren natürlich auch. Und ich glaube jetzt ganz speziell, was die WMs angeht, ich glaube, das hat sich echt so potenziert, ne? Also das war Dann mit Russland, da war auch schon natürlich ein Aufschrei, aber gebe ich dir vollkommen recht, bei uns, das war noch lange nicht die Diskussion, die es eigentlich hätte geben müssen.
Also
mit
die Frage,
Russland, der Krim und
allem. Die Frage, ob man guckt oder nicht, wurde nie gestellt, zu keinem Zeitpunkt.
Die wurde da nicht gestellt. Auch da wurde kritisch berichtet, aber bei Weitem natürlich nicht so wie jetzt. Ich glaube einfach, dass Katar, das ist schon, was viele gesagt haben, so das Fass, was es echt nochmal zum Überlaufen gebracht hat, dass so ein kleines Land, wir haben drüber gesprochen, so ein Mega-Ereignis bekommt. Und warum bekommt es das? Und deswegen, das ist sowieso, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ja, die Vergabe, das ist die FIFA, ja, es sind diese Verbände. Und das bist du beim IOC, ja, der da, glaube ich, auch mit dran beteiligt war, dass die asiatischen Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien gehen. In eine Stadt, die es noch gar nicht gibt, wo es keinen Schnee geben wird. Also da wird nur Kunstschnee liegen. Da sieht man mal, es ist diesen Verbänden scheißegal, welche öffentlichen Diskussionen auch geführt werden. Und ich meine, ich gucke mir jetzt, also da wäre ich echt sauer, wenn ich dann Infantino sehe, ja, der sich 2 Tage vor der WM in eine Pressekonferenz setzt und sagt, ich bin früher auch gehänselt worden mit meinen roten Haaren. I feel like gay people, oder ich weiß nicht, was er da alles gesagt hat.
Ich fühle mich behindert.
Ich fühle mich behindert, ich fühle mich schwul. Also da wird mir schlecht.
Bei Infantino, ich habe es extra mir nochmal rauskopiert, weil als ich es gelesen habe, ich bin also fast vom Stuhl gefallen. Und zwar G20-Gipfel auf Bali. Seine Aussage, ich fand, das ist in der Presse gar nicht so breit getreten worden, wo er gesagt hat, meine Bitte an Sie alle ist, über eine Feuerpause nachzudenken für einen Monat, für die Dauer der WM oder zumindest die Schaffung von humanitären Korridoren. Irgendwas, was zu einem Dialog führen kann, als ersten Schritt in Richtung Frieden. Und da hat er um den Krieg Ukraine und den Russen gesprochen. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was er mit so einer Aussage eigentlich als FIFA-Präsident, was für eine politische Richtung das geht und was er meint. Also wir sprechen hier über eine WM-Vergabe in ein Land, wo irgendwie laut offiziellen Statistiken irgendwie oder zumindest irgendwie 6.500 Gastarbeiter irgendwie gestorben sind. Und er spricht jetzt über eine Feuerpause in einem Krieg, um als Zeichen für die WM und Dialog, und also ich finde es Wahnsinn.
Ja, die leben, also da merkt man halt, dass die in einer anderen Welt leben einfach, ne? Und ich meine, gut, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er mittlerweile in Katar auch seinen Wohnsitz hat, weil er natürlich, nicht natürlich, aber wird ja, glaube ich, in der Schweiz auch immer noch strafrechtlich verfolgt. Und das ist, also wir haben das ja vor Ort auch live erlebt, ja, im Zuge dieser Auslosung, es gab so ein FIFA-Turnier. Das war ein Tag vor der Auslosung. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen alleine in dieses Jux-Turnier, sage ich jetzt mal, gesteckt worden ist. Da sind Stars für Millionen eingeflogen worden, Ronaldos, Kakas und wie sie alle hießen, Klinsmann, alle liefen da rum, alle hingen sie am Rock. Zipfel wirklich von Infantino. Krass. Haben ihn hofiert und ja, ich, also es ist
absurd.
Es ist tatsächlich absurd. Ja.
Und würdest du sagen, der Sport muss, wir müssen jetzt als Gesellschaft aber auch akzeptieren, dass der Fußball nicht mehr rein Sport ist, sondern auch politisch wird, weil ich finde es so lustig, du hast am Anfang gesagt, du bist NDR Sportreporter, ja? Ich finde diese Dokumentation, die du jetzt, dieser Film, den du jetzt gemacht hast, der ist für mich eher politisch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Sport mittlerweile politisch ist. Das siehst du auch in Deutschland, in der Bundesliga. Interviews, da gibt es ja eine ganz andere Kultur als früher. Es wird ja, du kannst ja gar keine normalen Interviews mehr geben. Das haben wir lange erlebt. Der Sport ist immer politischer geworden. Die Spieler müssen immer mehr abgekapselt werden. Es wird alles auf die Goldwaage gelegt. Müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen oder glaubst du, dieser Prozess ist eben auch wertvoll, damit wir irgendwann wieder uns auf den Sport fokussieren können?
Tja, das ist halt schwer, glaube ich, dieses Rad nochmal zurück. Also das wird man nicht wieder zurückdrehen können. Es sei denn, man redet ja mal so schön davon, irgendwann explodiert die Blase. Aber im Moment wüsste ich nicht.
Vor allen Dingen, weil Fußball ja der Sport Nummer 1 ist auf der Welt, also hat so viel Einfluss Und überall, wo man halt, dann kann man auf der großen Bühne, auf der vermeintlich größten Bühne jetzt einer WM, kann man natürlich halt Zeichen setzen, so, ne? Und das wird natürlich dann genutzt, weil die Aufmerksamkeit komplett da ist. Und alle Spieler sind große Influencer und haben Power und haben Millionen von Fans oder Followern. Und natürlich kommt dann, glaube ich, irgendwann einfach mal die Aufmerksamkeit der Politik, und da werden dann so politische Statements, so wie das, natürlich jetzt halt diskutiert und haben da halt eine Bühne, zwangsläufig.
Also ich bin, leider. Ja, ich, das ist eine spannende Frage, und ich finde, man kann sie gar nicht richtig beantworten, weil ich bin beim Fußball irgendwie sozialisiert worden, dass irgendwie so Politics keep, oder Football keeps out of politics, so.
Also das ist ja wünschenswert.
Ne? Genau, aber so, aber das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so. Ich würde es mir manchmal
wünschen. Der Iraner, ne? Heute, ne?
Genau.
Also ja. Das war ja das Zeichen schlechthin.
Ja. Die einfach bei der Nationalhymne einfach geschwiegen haben, so, um
da ein Zeichen zu setzen. Und wurde schon von dem Mullah-Regime halt Strafe angedroht.
Und da reden wir mal von Zeichen, ja.
Genau.
Da reden wir davon, diese blöde Binde nicht zu
tragen,
diese tolle Binde nicht zu tragen, weil du eine gelbe Karte vielleicht bekommst. Ja. Und die müssen vielleicht mit Strafen rechnen.
Mit ganz anderen Strafen rechnen.
Also, das war ja auch ähnliches 2014 bei der WM in Brasilien. Da hat ja Nordkorea das Eröffnungsspiel gegen, nicht Eröffnungsspiel, aber das erste Spiel in der Gruppe gegen Brasilien nur 2-1 verloren. Und da hat Kim Jong-un damals entschieden, okay, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir immer dachten. Das zweite Spiel darf das ganze Volk gucken. Dann haben sie gegen Portugal 7-0 auf die Fresse gekriegt. Und nach den drei Gruppenspielen sind wirklich einige Nordkoreaner halt untergetaucht, weil die Angst hatten, nach Nordkorea zurückzureisen. Der Trainer kam ins Arbeitslager, weil er halt laut dem Diktator halt Schande über das Land gebracht hat. Ne? Da muss man sich mal vorstellen, was das für Sachen sind. Und wir reden über eine Kapitänsbinde, eine gelbe Karte und einen Punktabzug. Ne? Also das sind mal Verhältnismäßigkeiten.
Aber wunderbar, wir nennen hier ein Beispiel nach dem anderen, wo die Politik in den Sport eingreift. Finde ich ganz interessant. Muchel eröffnet diesen Podcast damit, dass er bei den Panthers war und das echt Spaß gebracht hat und das irgendwie Bock gebracht hat. Sorry, also da sehe ich dann irgendwann eine Abwanderung oder ein Favel für Sportarten, die eben nicht so politisch sind wie Futsal, und wo man dann irgendwie sagt, bringt mir mittlerweile mehr Bock, ich wende mich dem Fußball ab.
Das gab's ja im HSV. Also,
definitiv. Und das ist einfach auch gerade so ein Thema, was auch in der Fanszene beim HSV und allgemein in Deutschland ein großes Thema ist. Wenig Fanszenen in Deutschland haben total Stress untereinander, weil es da unterschiedliche politische Strömungen gibt, ne? Und deswegen sage ich eben, ich bin beim Fußball anders sozialisiert worden, dass irgendwie jeder dort willkommen ist, egal welche Meinung er hat, egal welche Denke etc. Was nicht heißt, dass ich es gut finde, dass wir mittlerweile beim HSV ein gesundes Anschauungs- oder Weltanschauungsbild haben und dort nicht irgendwelche Reichskriegsflaggen im Stadion hängen. Aber trotzdem birgt das natürlich auch immer Probleme. Und deswegen, es ist einfach ein schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber ja, das dort, ich meine, Falke, man kann es hier in Hamburg auch sehen, die sich auch abgewandt haben dem Profifußball gegenüber, weil ihnen auch Sachen nicht gefallen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas auch vielleicht häufiger geben wird jetzt in Zukunft, dass Leute sagen, okay, das ist nicht mehr mein Sport, das ist mir vielleicht zu politisch geworden, da sind mir Themen dabei, ich gehe lieber zum Amateursport, da habe ich das, da weiß ich, worum es geht, da geht es um den Sport, da geht es weniger um andere Dinge. Und das ist wirklich eine Gefahr und eben jetzt auch im Sinne der Nationalmannschaft eine Gefahr, dass man sich einfach noch mehr von der Nationalmannschaft entfremdet, als man es eh schon die letzten Jahre gemacht hat. Und da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ja, das wäre vielleicht ein gutes Zeichen gewesen, da jetzt einfach mal Kante zu zeigen und da einen anderen Weg einzuschlagen.
Ich würde gerne mal einen Punkt aufgreifen, den hat Gato für mit genannt, der geht hier für mich ein bisschen unter. Und zwar, Gato hat ja erwähnt, dass jedes Land auch seine eigenen Gesetze und eigene Kulturen hat, die man vielleicht auch als Gast respektieren muss. Inwieweit ist es denn eine Form, oder würdest du auch sagen, so Kulturimperialismus, wenn dann die ganzen westlichen Staaten da einreisen und meinen, in Katar sagen zu müssen, was es alles zu tun und zu lassen hat mit in ihrem eigenen Land? Also wir sind doch die Gäste, die in diesem Land diesem Sport nachgehen wollen. Und warum nehmen wir uns raus, denen zu sagen, dass sie weltoffen, dass sie nicht homophob sein sollen und sonstiges? Also
Also ja, absolut. Das ist ein total berechtigter Punkt, sage ich mal, dass wir sozusagen ja oft immer glauben, dass wir alles wissen und alles besser wissen vor allen Dingen und das mal eben auf andere Nationen, Länder, Kontinente, weiß ich nicht, überstülpen können. Und ich glaube, müssen wir auch nicht drüber reden, dass China zum Beispiel ganz andere Voraussetzungen hat, alleine schon, was die Einwohnerzahl angeht. Ja, aber ich glaube, es gibt dann eben so Punkte, wenn es um Menschenrechte geht, zum Beispiel, dann finde ich, ist es gut, wenn man vielleicht ein Statement setzt, so jetzt auch, was viele hier vielleicht machen. Ja, aber du hast natürlich auch total recht. Ich meine, Habeck, der war jetzt gerade erst unten wieder und hat
Hände geschüttelt,
aber so vom Emir sich bedankt, dass wir dann hoffentlich, wenn es dann kalt wird, dann das Gas dann aus von Katar irgendwie bekommen, und da sind wir ja auch ganz schnell wieder. Ich meine, guck dir die Unternehmen an hier, Volkswagen. Katar hat, ich glaube, 18 oder 19% Anteile an Volkswagen, an Hapag-Lloyd, an der Deutschen Bank. Das sind ja solche Verflechtungen dann auch wieder. Es hat ein Kollege von mir letztens gesagt, Katar, das ist die WM, die die globalisierte Welt verdient hat. Und irgendwie stimmt das auch ein bisschen.
Ja, du hattest jetzt auch in der Doku genannt, dass Katar halt auch im amerikanischen Wirtschaftsmarkt mittlerweile um die 400 Milliarden Dollar reingepumpt hat, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ich habe noch vielleicht so eine leicht provokante Frage, aber ist es vielleicht nicht positiv, wenn man jetzt mal 5 Jahre vorausguckt oder auch 10 Jahre vorausguckt, dass die WM in Katar war? Also kann diese WM jetzt nicht auch Katar einfach weiterhelfen in der Entwicklung? Also angenommen, die WM wäre jetzt nicht da gewesen, dann wäre das ja vielleicht alles gar nicht so auf dem Radar gewesen und die hätten jetzt, ich sage jetzt mal, einfach so weitergemacht, Anführungsstrichen, wie sie jetzt weitergemacht hätten. Und jetzt, es gibt zwar jetzt nicht die ganz krassen Verbesserungen, aber es gibt ja schon irgendwie so kleine
Steps. Die werden schon beschleunigt.
Und es ist irgendwie jetzt im Fokus der Öffentlichkeit und on top gibt es ja diesen Trend jetzt, vielleicht weil genau auch dieses fast zum Überlaufen gebracht worden ist, dass jetzt vielleicht nicht mehr alle die Augen zudrücken, wenn das IOC jetzt was vergibt oder wenn die FIFA was vergibt sozusagen, sondern dass jetzt das erste Mal vielleicht, so wie ne, der DFB wendet sich jetzt zwar last minute, aber er wendet sich ja irgendwie ein bisschen dagegen. Es kommt nämlich ein bisschen größerer Aufschrei. Also die Aufschrei waren erst, ich sage es mal, Stufe 1, jetzt sind sie mittlerweile Stufe 6, 7 von 10 und wenn jetzt die nächsten Jahre wieder was vergeben wird, dann werden sie immer mehr, sodass es irgendwann der Trend ist, dass das gar nicht mehr so gehen kann. Also ist das eher vielleicht lange Sicht oder mittelfristig bis lange Frist gesehen vielleicht sogar positiv, dass die WM jetzt nach Katar gegeben ist?
Ja, also ich meine, die haben ja auch, die Menschenrechtsorganisationen haben ja unisono eigentlich alle gesagt, das wäre jetzt auch überhaupt nicht zielfördernd, die WM zu boykottieren. Ja, also gerade jetzt, wo der Fokus darauf liegt und alle drüber diskutieren und das finde ich absolut richtig. Ich glaube trotzdem, die WM wird irgendwann in China stattfinden, wenn es, weiß nicht, 2030 vielleicht ist. Das wird nicht mehr lange dauern. Und dieser Trend auch von der FIFA, von Infantino in nicht demokratische Länder zu gehen, der ist auf jeden Fall da, ja. Also das.
Da gibt es ja die meiste Kohle sozusagen doch irgendwie. Das ist ja auch
und
dann
einleuchtend. Ja, genau. Und man muss halt eben auch sagen, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, ja, diese großen Diskussionen, die wir jetzt auch führen, ja, die werden in Europa in einigen Ländern geführt, die werden speziell in Deutschland, in England, in Frankreich, vielleicht in noch ein paar anderen Ländern, in Südamerika interessiert das ganz, ganz wenig Leute. Also da sind jetzt Ecuador, Mexikaner sind da über 10.000 vor Ort, die sind bei jeder WM dabei, Afrikaner und am Ende deswegen wird Infantino ja auch wiedergewählt, ja, der zur Not stellt er irgendeinem dann nochmal wieder für, weiß ich nicht, 200.000 ein Fußballleistungszentrum vor die Tür in afrikanischen Ländern und
genau, darum geht's halt, weil der europäische Markt ist ja aus Konsumsicht da wirklich quasi ausgeschöpft und ich glaube, der FIFA jucken 100 Millionen empörte Europäer relativ wenig, wenn sie wissen, dass halt in Afrika gerade wirklich eine ganze Generation von potenziellen Nachwuchsspielern oder
Konsumenten von Fanartikeln gerade heranwächst oder im südamerikanischen Markt. Und ja, wie du gerade gesagt hast, ein Leistungszentrum für eine 500.000 ist dann eine Stimme halt oder eine Stimme für eine Wiederwahl halt wert. Ne?
Aber trotzdem sprechen wir ja beim Sportwashing hauptsächlich bei europäischen Vereinen jetzt auch, ne? Also wir haben Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United, die Bayern, die mit Qatar Airways auf dem Trikotärmel 20 Millionen irgendwie gedrückt bekommen und Hoeneß sich zu wilden Äußerungen auf einer Jahreshauptversammlung hinreißen
lässt. Ich glaube, City und Paris sind da kein Sportwashing mehr, da sind sie ja wirklich einfach eingestiegen. Ich glaube,
Sportwashing. Naja, aber das ist ja für mich, ist das ja eine Art von Sportwashing. Also du machst ja
dazu, ja.
Ah, okay, ich dachte sowas wie, wenn Rummenigge halt zwei Rolex bekommen und dafür, dass er öffentlich die FIFA, die WM in Katar bewirbt vor ein paar Jahren, das ist so, so eine Art.
Es geht im Sportswashing, geht es ja am Ende sein eigenes Profil sozusagen aufzuhübschen und das machen sie halt natürlich, wenn sie hier bei Paris Saint-Germain beteiligt sind und eben bei den Vereinen, die du aufgezählt hast. Auch klar, das gehört dazu. Und diese Großveranstaltung eben zu machen, ob es die Handball-WM ist, die da stattgefunden hat,
stimmt.
Die Leichtathletik-WM, die Formel-1-Rennen, die da stattfinden. Klar, was wir auch gesagt haben, in Amerika, die investieren in Universitäten und haben da eine Bibliothek, das ist Wahnsinn. Ja. Also wenn ihr mal da sein solltet, das ist echt sehenswert. Die haben da, ich weiß nicht, die weltgrößte Bibliothek hingebaut. Das ist beeindruckend. Ja.
Wir sprechen immer noch von einem Land mit 3 Millionen Einwohnern, was so groß ist wie Schleswig-Holstein.
300.000 Kataris so roundabout.
Und 90% Arbeitsmigranten, ne, die sich sowas überhaupt nicht leisten können. Sowas
ja, ich finde es wirklich Wahnsinn. Und auf deine Frage nochmal, Gato, ob das positive aus oder ob es vielleicht jetzt auch genau richtig kommt, wenn ich sowas wie mit dem Sportwashing und wir gerade über Summen, über die wir hier sprechen, 300 Milliarden und wo sie überall rein investieren, dann frage ich mich immer, interessiert die das, was wir hier denken, ob wir irgendwie eine WM boykottieren, bringt das irgendwas besser? Ich meine, die haben so viel Geld, am Ende des Tages scheißen die doch drauf, ansonsten werden sich die Leute gekauft oder deswegen.
Das meinte ich ja, 100 Millionen Europäer, wütende Europäer, das
New York, ja, die relativ ist gut, wenig, jetzt auf das Thema aufmerksam zu machen und irgendwie, was wir ja hier auch machen, dass wir darüber diskutieren und das nicht einfach irgendwie wegwischen und sagen, ja, scheißegal, aber ob es am Ende was bringt, ob
also du brauchst
die Lebensbedingungen in Katar, in den arabischen Ländern, ob das zum Umdenken oder irgendwas anstößt.
Das ist ja das Spannende tatsächlich. Was passiert danach?
Ja, ja.
Also da müssen auch die Medien am Ende sich ja selbst ein bisschen in die Verantwortung nehmen, um das weiter zu beobachten auch. Und das hast du ja auch angesprochen, Gato. Da hat sich ja auch was getan im Bereich der Arbeitsrechte. Ja, da haben sich schon Dinge getan, wo man sagen kann, wow, in so einem kleinen Land mit so einer Vergangenheit. Mhm. Nur die Frage ist tatsächlich, erstmal als wir auch da vor Ort waren, haben wir auch die Erfahrung gemacht, wie wird das überhaupt umgesetzt, was sie verändert haben und behalten sie es bei. Also das kann auch sein, dass es im Januar, wenn alles vorbei ist, alle abgereist sind, dann gibt es wieder neue Gesetze.
Stichwort Frauennationalmannschaft in Katar, ne? Also war kurz da, aber ist jetzt wieder verschwunden.
Ich kann alle Argumente nachvollziehen, die sagen, die anzweifeln, dass es vielleicht langfristig keine positiven Effekte haben wird oder zumindest die Sorge darum. Aber ich muss mal eine Sache sagen, die super positiv ist und die sich auch nicht mehr wegwischen lässt. Und zwar ist es die Form der Aufklärung, finde ich. Ich hätte mich mit diesem Thema, wenn es diese öffentliche extreme Diskussion gegeben hätte, nie so beschäftigt. Ich habe dadurch genau zugehört. Es sind dadurch zur Primetime bei politischen Sendungen sind diese Themen diskutiert worden und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig weitergebildet, was das anging und ich glaube, es haben sich so viele Menschen dadurch weitergebildet und wurden sensibilisiert und wissen jetzt erst, das wussten viele gar nicht vorher, dass da vielleicht solche Missstände sind oder woher diese Missstände kommen. Man wusste vielleicht gar nicht, wo der Katar liegt, man wusste gar nicht, woher die Arbeiter kommen, vielleicht dachten einige, die sind da alle geboren worden oder denen geht es in ihren Heimat, in den anderen arabischen Ländern vielleicht noch viel besser oder jetzt weiß man, dass es denen in den anderen Ländern noch viel schlechter geht und da die Wurzel des Übels liegt und das sind alles so Themen, die sind, glaube ich, Gold wert, die Menschen aufzuklären, ganze Länder aufzuklären und das wird bleiben. Und das kann die schaden. Also dieses Wissen darüber, das ist einfach viel wert.
Wir steigen ja immer bei Instagram in unserer Story auch immer nochmal unsere Hörer, dass sie immer schön interaktiv auch in unserer Podcast-Folge mitten dabei sein können. Und ein Hörer fragt, gab es einen Moment in bei deiner Reportage-Dokumentation, wo ihr euch irgendwie unwohl gefühlt habt, wo ihr gesagt habt, irgendwie, weiß ich nicht, am liebsten jetzt nur nach Hause oder...
Also es war kein Zeitpunkt da, wo ich jetzt Angst gehabt hätte, also weil wir, klar, wir haben Sachen gemacht, die wir da vor Ort auch hätten nicht machen dürfen, offiziell natürlich. Wir haben ja auch so ein Arbeiterviertel besucht mit unserem Taxifahrer, den wir da kennengelernt haben, Kenianer, mit dem wir gleich ins Gespräch gekommen sind, der dann sagte, Mensch, ich zeige euch mal die Unterkünfte meiner Freunde, obwohl das gar nicht unsere Absicht war, weil wir ein anderes Thema spezialisiert hatten. Aber da zum Beispiel hat man schon gemerkt, als wir da hingefahren sind, was für eine Angst der hatte. Das am Rand auch immer, wo ich sage, sind das jetzt, kontrollieren die das jetzt hier, wer hier reinfährt? Und also das waren schon so Momente, wo man sich schon so ein bisschen unwohl gefühlt hat. Und diese ganze LGBTQ-Szene, die...
Wie seid ihr an die rangekommen? Also das...
Also wir sind da vor Ort tatsächlich, also wir haben welche kennengelernt, so abends im Hotel. Wenn wir da an der Bar irgendwie gesessen haben, da sind wir ins Gespräch gekommen, aber das ist ein totales Risiko für die. Die Szene gibt es natürlich wie überall auf der Welt, wie in jedem Land, und sie versteckt sich da halt total. Und das haben wir halt auch von allen, haben da ja auch mit dem Human Rights Committee gesprochen und eben mit den Menschenrechtsorganisationen hier. Das ist da halt echt eine rote Linie. Also das ist auch nicht verhandelbar, auch wenn sie immer sagen, alle sind herzlich willkommen. Das ist auch so, ich bin mir sicher, es wird da keinem etwas passieren, der da jetzt vor Ort als Fan anreist und wenn du Händchen haltend durch die Gegend gehst oder dich vielleicht auch küsst, da wird keinem was ernsthaft passieren, da bin ich mir sicher. Nur den Leuten, die da leben, sag mal, da ist ein Katari neben einem deutschen Fan, der die Regenbogenfahne hochhält und der hält die dann mit hoch. Der ist dann außer Landes und ich möchte nicht wissen, was vielleicht mit dem passiert, der da weiter leben muss. Und das ist das Schlimme.
Habt ihr jetzt heute mitbekommen mit der Moderatorin, die irgendwie beim Interview beklaut worden ist, die dann
gelesen,
ja, die dann auf die Polizei direkt oder Polizeistelle gefahren ist und eine Anzeige gemacht hat. Und die Kataris haben gesagt, ja, wir haben hier 15.000 Kameras, also Gesichtserkennung, alles pipapo, den finden wir auf jeden Fall. Was sie denn gerne für eine Strafe hätte für ihn, ob er irgendwie ausgewiesen werden soll, ob er 5 Jahre in den Knast kommen soll. Also,
ne? Also wow.
Ja, ich will eigentlich nur meine Tasche wieder haben und das, was mir geklaut worden ist, ja. Und ich will hier jetzt nicht darüber richten, irgendwie was mit demjenigen passiert. Also
krass.
Da will ich gar nicht mehr ausmalen, was da mit anderen Leuten passiert, die nicht als Ausländer, als Gast in dieses Land kommen, sondern dort leben oder arbeiten müssen. Wenn die irgendwie
Ja, und die haben halt Angst, ne? Die haben wirklich Angst, bestraft zu werden und nicht nur, weil sie es vom Hörensagen irgendwie kennen, sondern weil sie auch selber Erfahrungen damit gemacht haben. Und wir haben ja in der Doku einen, der ausgewandert ist, der hier Asylantrag gestellt hat in Deutschland, der eben auch von seinen Erfahrungen da berichtet hat. Und das fand ich schon, das ist schon bedrückend. Und auf der anderen Seite hat man natürlich immer gesehen, wir wurden da ja auf Schritt und Tritt schon begleitet, auch von auch so Offiziellen des Organisationskomitees. Übrigens auch der eine, der jetzt bei der ZDF-Doku dieses Interview abgebrochen hat, der hat uns auch begleitet mit dem Ausspruch des WM-Botschafters, der ja sagte, das ist eine
Geistiger Schaden, genau.
Auch der hat uns begleitet. Krass. Also es ist schon eine andere Welt
gewesen. Gibt es eigentlich jetzt eine Doku, wo du sagst, darauf aufbauend, die möchte ich jetzt unbedingt eigentlich auch nochmal in Angriff nehmen? Also es muss gar nicht das Land Katar sein, aber so die daraus sozusagen eine Fortsetzung vielleicht zum ähnlichen Thema, wo du sagst, da ist mir jetzt einiges klar geworden, da habe ich jetzt ein neues Projekt für mich entdeckt.
Also wenn man jetzt bei dem Thema mal konkret bleibt, könnte man natürlich sagen, oder habe ich auch gesagt, eigentlich müsste man in einem Dreivierteljahr eine ähnliche Doku irgendwie nochmal machen in Katar mit den Leuten, die wir da auch vor Ort getroffen haben, mit denen auch nochmal sprechen und einfach mal zu gucken, was hat sich da getan.
Hast du Angst, dass dann die Leute sagen, ach, das, was da im Katar passiert, interessiert mich nicht mehr, das sind alte Kamellen?
Ja, das kann natürlich passieren, wenn sie mich da ins Land nochmal wieder reinlassen, ja, überhaupt.
Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich muss sagen, ich fand es alles super interessant, weil ich bin tatsächlich so einer, so ähnlich wie du vielleicht, Kai, das schon so angedeutet hast, ich habe mich im Vorwege jetzt nicht so mega viel damit auseinandergesetzt und finde das super spannend jetzt, die ganzen Vorberichte, Nachberichte jetzt bei dir hier mit dem Podcast und also bei mir rattert es jetzt richtig und ich bin zwar noch dabei, ich gucke, aber ich informiere mich links, rechts und Tjorben fragt bei uns auch bei Instagram, welche Spiele werdet ihr denn gucken? Wie ist es? Also du hast schon gesagt, Michi, du musst das Berufliche auch ein bisschen schauen, ne? Also du guckst es sozusagen.
Ja, ich gucke mir nicht jedes Spiel an, aber natürlich, also aber
die,
so
die Deutschen und die wo du Zeit hast.
Ja, klar. Ich arbeite ja auch bei so ein paar Spielen von hier aus dann irgendwie, also ja, die werde ich mir dann schon angucken, aber.
Und ich glaube, Muchel, du bist bei Boykott nach wie vor.
Boykott in dem Fall, dass ich mir nicht aktiv jetzt irgendwie einen Wecker stelle und sage, das Spiel will ich mir anschauen. So, wenn ich den Fernseher anmache und irgendwo mal hängen bleibt, dann, oder ich lese es in der Zeitung, in der Presse, ne, informiere ich mich schon darüber. Und ich glaube, dass das zu boykottieren im Sinne von gar nicht zu schauen, auch vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, sondern irgendwie zu sagen, okay, ich schaue mir das, ich habe da meine Meinung zu, ich gebe auch meine Meinung preis und spreche da mit anderen drüber, so wie wir es jetzt ja im Podcast auch machen, dass wir den Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema wie ihr beiden noch nicht so explizit damit beschäftigt haben, da einfach auch nochmal irgendwie zum Weiterdenken oder drüber nachdenken einfach anregen. Und ich finde auch, dass zum Beispiel die Medien in Deutschland mit dem Thema wirklich gut umgehen und auch gestern nach so einem Spiel einfach in eine Diskussionsrunde gehen und auch offen darüber diskutieren und dass das nicht totgeschwiegen wird und alles ist gut und wir machen jetzt hier irgendwie Fähnchen wedeln und wir sind alle in WM-Fieber, sondern es wird weiter kritisch darüber berichtet und ich hoffe, dass das auch in Zukunft weitergemacht wird und jetzt nicht einfach nach der WM Haken dran, wir haben es gemacht und
weil es halt Klicks bringt aktuell, ne?
Ja, auch. Ja.
Aber wenn ich nur einmal ganz kurz da noch einhaken darf, finde ich auch gut, was du sagst, Muchel, absolut richtig auch. Ist ja immer die Diskussion auch gewesen, warum überträgt die ARD und das ZDF auch die Olympischen Spiele in Peking zum Beispiel und jetzt eben auch die Weltmeisterschaft in Katar. Und da sind nicht alle Beiträge mit Sicherheit toll, aber ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass es eben diese Berichterstattung so gibt. Und die gibt's dann, das ist jetzt ein kleines Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gibt es halt insbesondere schon da, eben auch zu Sendezeiten, wo viele Menschen das gucken und sich dann hoffentlich, ohne jetzt irgendwie geleitet zu werden in irgendeine Richtung, sich einfach ihr eigenes Bild machen können und selber entscheiden können, ob sie es gucken wollen oder nicht gucken wollen. Und ich finde, beides ist da absolut gerechtfertigt.
Apropos gucken wollen, ich glaube, es zeichnet sich ein Trend ab, um nochmal den sportlichen Bogen zu finden zum Abschluss dieses Podcasts. Was schätzt ihr, wie lange wurde heute in der ersten Halbzeit England gegen Iran nachgespielt?
Ah, ich weiß es.
Ich weiß es auch.
Dann nachgespielt von der
Nachspielzeit.
Nachspielzeit. Erste Halbzeit. Ich tippe mal, ich weiß es tatsächlich nicht, ich tippe mal auf 8 Minuten.
Soweit so gut, die richtige Antwort, ich sehe es hier schon an den Augen, war 9 Minuten in der ersten Halbzeit.
War es nicht 14?
Es waren 14.
14, sorry, 14. Geil. Und jetzt aber, warum ist das ist ja noch kein, das ist ja noch eine einmalige Sache, warum, sorry, deswegen kann mich, jetzt habe ich verraten, das ist ja noch kein Trend, denn der Trend ist es erst jetzt, eben gerade hat die Niederlande in letzter Minute, in letzter Sekunde noch 2-0 gegen den Senegal gewonnen. Und sie haben ein Tor geschossen in der Nachspielzeit. Was schätzt ihr, wie lange wurde danach gespielt?
Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich noch deutlich länger, irgendwie 21 Minuten.
Na, ich hatte mich verraten, 9 Minuten. Ah, okay. Das heißt, man erkennt, die Schiris lassen bei dieser WM gerne ein bisschen länger nachspielen. Das heißt, wenn ihr guckt, dann kommt ihr voll auf eure Kosten.
Herrlich. Das denken sich auch die Kataris und gehen einfach schon nach 60 Minuten.
Ja, ich fand, das ist auch ein guter Abschluss, weil das zeigt dir, oder das Eröffnungsspiel hat ja gezeigt, du kannst zwar vielleicht Veranstaltungen kaufen, aber du kannst keine Emotionen kaufen. So. Und die hatten keinen Bock mehr, nachdem sie gesehen haben, ihr Land liegt 2-0 zurück und sind dann ja wirklich massenhaft aus dem Stadion geflohen. Und da siehst du halt, dass diese kulturelle Sport- und Fußballverankerung da noch nicht so ist. Ne? Du kannst hier zwar sowas...
Und auch nicht kommen wird. Sorry, ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja. Ja. You never know, was in 1000 Jahren ist. Aber Nadine schreibt, und da ist Emotion ein ganz gutes Stichwort, bitte, bitte wieder bewegte Einblicke. Und das haben wir tatsächlich auch heute, die Kamera läuft parallel. Wir haben da noch ein Mikrofon extra angeschlossen, ich hoffe, oder einen Kopfhörer. Ich hoffe, dass auch der Ton und alles technisch läuft.
Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Wir können nicht schneiden, wir können eigentlich gar nichts, aber irgendwie kriegen wir das schon hin.
Wir sind nämlich seit letzter Woche auf YouTube, also HSV meine Frau heißen wir da, würde ich sagen. Ne?
Überraschung, ja.
Überraschung, surprise, surprise. Und da einfach mal, da kann man die Folgen sich jetzt auch komplett per Video angucken. Also wenn Kai mal wieder in der Nase bohrt oder Bones husten muss in seinen HSV-Schal, dann...
War ja heute kaum.
Kaum, ne?
Kaum.
Dann, dann könnt ihr das euch auf jeden
Fall... Als wir nächste Woche nicht aufnehmen, haben wir alle Corona, aber gut. Ja.
Nein, also da einfach mal bei YouTube und bei TikTok sind wir auch. Also folgt uns gerne auf allen Plattformen. Und es hat Spaß gemacht, Michi, mit dir. Vielen, vielen Dank, wirklich.
Ja, cool,
und
vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht.
Ich denke mal, das wird nicht die letzte Einladung gewesen sein, denn wie du eingangs schon gesagt hast, du kommst ja eigentlich noch mehr aus dem HSV-Genre sozusagen.
Sprechen wir das nächste Mal über den HSV.
Da sprechen wir über richtige, über die wirklich wichtigen Themen des Lebens, der HSV. Also, vielen, vielen Dank und nur der HSV, ne?
Nur der HSV.